Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 4. Februar 2013 zum Thema: Wie weit dürfen wir gehen? Die Erforschung von Extremlebensräumen. Zu Gast ist Birgit Sattler, Biologin des Austrian Polar Research Institutes APRI und Delegierte Österreichs zum Antarktisvertrag. Gastgeber ist Markus Sonnleitner.
Zu Gast ist Frau Dr. Birgit Sattler. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen nach den Grenzen der wissenschaftlichen Betätigung. Wie weit dürfen wir gehen, die Erforschung von Extremlebensräumen? Der Abend wird in bewährter Form ablaufen. Es wird jetzt einen Markus seinen Vortrag geben, ungefähr eine halbe Stunde. Im Anschluss daran, ab 21 Uhr, steht das Gesagte zur Diskussion. Sie sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, Ihre Gedanken zu sagen, und ab 20 Uhr die Diskussion. Ab 21 Uhr beginnt der informelle Teil des Abends. Verweilen Sie noch ein bisschen, auch Frau Sattler wird hoffentlich noch ein bisschen bleiben für ungezwungene Gespräche, zum Beispiel an der Bar. Der Vortrag und die Diskussionen werden aufgezeichnet. Die Audiodateien sind in den nächsten Tagen auf der Homepage verfügbar. Deshalb auch die Bitte, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Statements abgeben möchten, ein kurzes Zeichen. Sie erhalten dann ein Mikrofon und das Gesagte wird für die Nachwelt aufgezeichnet. Während des Vortrags, während der Diskussion bietet die Gastronomie Keinzel Getränke an. Sie haben jederzeit die Möglichkeit zu bestellen. So. Jetzt zu Frau Dr. Birgit Sattler. Sie ist Universitätsassistentin am Institut für Ökologie der Universität Innsbruck. Sie ist aufgewachsen in Tirol, hat schon seit Kindheit ein Naheverhältnis zu Extremlebensräumen, zum Hochgebirge. Auf das Studium der Biologie mit Schwerpunkt Mikrobiologie und Limnologie folgte eine Karriere als in der naturwissenschaftlichen Forschung. Dissertation über Mikroorganismen in Bergseen, Habilitation, Forschungsaufenthalte in Arktis und Antarktis, und um die wird es auch heute gehen. Das Leben in extremer Umgebung, in Lebensräumen, in denen man eigentlich vor einigen Jahren noch dachte, dass Leben dauerhaft nicht möglich ist. Ihre Forschungsergebnisse haben dazu beigetragen, das heute in einem anderen Licht zu sehen, dass diese Lebensräume sowohl dauerhaft bewohnt sein können von Mikroorganismen und diese Lebensräume aufgrund ihrer Umstände auch sehr verletzlich sind und mit Vorsicht zu behandeln sind, auch aus Sicht der wissenschaftlichen Forschung. Ich ersuche um Ihre Worte, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Mal schönen guten Abend an alle. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf im Kepler Salon. Ich habe das in sehr guter Erinnerung von 2009 und finde das wirklich eine fantastische Einrichtung. Zum Thema von heute, ich würde Sie bitten, falls Sie irgendwie eine Idee haben oder irgendeine Frage, dass Sie mir einfach unterbrechen. Was ich Ihnen heute zeigen will, ist vielleicht ein bisschen eine neue Perspektive von Eis an sich. Eis ist ja eigentlich eher was Unangenehmes für uns, was Kaltes, etwas Bedrohliches vielleicht, aber es ist sehr wohl Lebensraum für viele Organismen. Und wenn ich die Frage aufwirf, wie weit dürfen wir gehen, wo sind die Grenzen, diese Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten, das muss ich gleich schon vorneweg sagen. Das ist philosophische Frage, wissenschaftspolitische Frage, die man wahrscheinlich nie beantworten kann. Es gibt immer andere Ansichten dazu. Ich kann Ihnen nur sagen, wie wir drüber denken im Team. Und natürlich ist diese Arbeit eine Teamarbeit. Aber was ich Ihnen heute zeigen möchte, wenn es geht, ja. Extremlebensräume kennen Sie sicher. Es gibt überall gibt es Ausschläge. Entweder es ist heiß, es ist kalt, es ist sauer oder basisch. Irgendwelche Organismen leben unter großem Druck, wie in der Tiefsee zum Beispiel, oder permanent im Dunkeln. das sind eigentlich ganz anthropozentrische Sichtweisen. Also alles, was dem Menschen unangenehm ist, das sieht er als Extremlebensraum. Das heißt, es gibt aber in jedem dieser Extreme natürlich Organismen, die sehr wohl damit umgehen können und jetzt in dieser Umgebung des Menschen absolut nicht überleben können. Also da gibt es ganz verschiedene Ausreißer sozusagen. Es gibt zum Beispiel auch Organismen, die in Batteriesäure leben können. Also man findet überall richtige große Überraschungen. Oder zum Beispiel Organismen, die permanent im Dunkeln leben und einfach ganz neue Arten oder für uns eben noch nicht so gut bekannte Arten haben, Energie zu gewinnen. Ich möchte es aber jetzt in die Kryosphäre entführen. Das heißt, Kryo bedeutet einfach kalt und das ist einfach dieser kalte Bereich der Erde, wo Wasser jetzt in fester Schnee, in fester Form als Schnee und Eis vorkommt. Und die Kryosphäre ist eigentlich schon relativ früh befahren worden und die prominentesten Geschichten, die Sie vielleicht sogar kennen, vom Ernest Shackleton, der die Antarktis durchqueren wollte und leider daran gescheitert ist, weil sein Schiff bald einmal eingefroren ist. Und auch sie haben Wissenschaft im Eis machen müssen, weil es eben auch ein Auftrag war von ihren Sponsoren, von der Royal Geographic Society zum Beispiel. Und so arbeiten wir zum Beispiel heute noch mit diesen Planktonnetzen. Aber wie Sie sich vorstellen können oder auch wissen, Eis ist nicht statisch, sondern es ist wirklich sehr dynamisch und hat dann mit der Zeit dieses Schiff regelrecht zerquetscht. Die Geschichte von Shackleton ist heute eigentlich in aller Munde. Es sind sehr schöne Bücher auch darüber gemacht worden und ist auch ein Zeichen von einem sehr guten Gruppenmanagement. Aber die Walfänger waren eigentlich die ersten, die die Antarktis gesehen haben. Also es ist bewirtschaftet worden, und so wie es heute oft das Problem ist, dass Gewässer überfischt sind, sind sie auch damals schon viel weiter in den Süden gefahren. Und man sieht auch heute noch Reste davon, wie zum Beispiel diese Ketten, wo sie dann die Waldtrümmer an Land gezogen haben, um die Reste noch zu zerlegen. Aber die Antarktis ist nicht nur der kälteste Kontinent, sondern auch der höchste, der trockenste und auch der windigste. Also alles an Superlative, was man sich vorstellen kann. Und wenn Kollegen jetzt fragen, bist du deppert, wieso gehst du in die Antarktis? Das ist ja eigentlich nur grauselig und kalt. Da hat man eigentlich schon sehr viele Argumente auf der Hand, wo man dann wirklich auch beweisen kann, dass es schon wert ist, sich auf diesem Kontinent zu bewegen. Und wenn man zum Beispiel an diese großen Mengen von Süßwasser denkt, die jetzt wirklich im Eis gespeichert sind, oder dass ein Viertel der Böden Permafrost sind, mit abnehmender Tendenz natürlich, dass im Eis, dass es lesbar ist wie eine große Bibliothek bezüglich Klima, wenn man es zu lesen vermag, beziehungsweise gibt es auch sehr viele Analogien dann zur Astrobiologie. Also wenn es Leben gibt im Eis, könnte es dann vielleicht auf anderen Planeten genauso funktionieren. Also sehr viel Spekulationen auch dabei. Aber in diesen kalten Systemen sind die Extreme natürlich. Die Temperatur, die Strahlung, also sehr hohe UV-Strahlung. Es ist extrem trocken, was man sich sonst nicht denken wird, wenn man sich im Eis bewegt. Es gibt sehr wenig zu fressen für diese Organismen und die Wachstumsperioden sind natürlich sehr, sehr kurz. Und es geht alles auf super Zeitlupe. Also wenn jetzt ein Bakterium in einer Klärgrube vielleicht 20 Minuten braucht, um sich zu verdoppeln, dann geht es in der Antarktis, dauert es vielleicht ein Jahr. Also wirklich extrem langsam. Und man braucht wirklich einen fixen Job, um sowas untersuchen zu können. Aber Eis und Schnee hat man eben immer als sterile Wüste gesehen und heute weiß man eben, es ist eine Kryobiosphäre. Es gibt aktiven Stoffwechsel, es gibt Wachstum und es gibt auch Evolution, wenn auch langsam. Und natürlich ist die Temperatur der treibende Faktor. Ohne flüssiges Wasser passiert natürlich gar nichts. Wenn Organismen eingefroren sind, dann warten sie halt. Da sind sie auf dem Abstellgleis. Aber man weiß, wo es flüssiges Wasser gibt, da gibt es auch Leben. Und wenn Sie sich da diese Kristalle anschauen, das sieht man jetzt da leider nicht, aber Sie sehen diese Grenzen, die Grenzschichten zwischen den Kristallen. Und Sie sehen da beim ersten Bild im rechten unteren Eck diesen blauen Punkt. Das ist ein Bakterium. Das heißt, wenn jetzt Wasser ausfriert, man kann auch die Salze ausfrieren, dann bleibt es ein bisschen flüssig und somit kann Leben schon gedeihen. Und das ist eigentlich das Spannende an der Antarktis, wo sich da diese ganz, ganz feinen Venen gebildet haben, wo es dann wirklich Stoffwechsel geben kann. Aber wenn man dort überleben will, dann muss man sich natürlich anpassen. Und diese Anpassung ist extrem spannend auch für die Biotechnologie, weil wenn wir uns ein Gewebe abfrieren, dann ist es eigentlich unwiederbringlich. Also je nach Schwere natürlich von diesem Gefrierprozess. Aber bei den Organismen gibt es diese Gefrierschutzproteine, die verhindern, dass sich Eisnadeln bilden in der Zelle und somit die Zelle leckt und wirklich unwiederbringlich hinüber ist sozusagen. Und das versucht man eben in der Biotechnologie aus diesen Organismen zu isolieren, um sie dann auch weiterhin zu verwenden. Dass man zum Beispiel Zellkulturen einfrieren kann oder vielleicht größere Zellverbände. Die Forschung in der Antarktis hat es auch bei diesen Expeditionen gegeben. Man hat früher auch mit toxischen Materialien gehandhabt und eben seine Pfeife geraucht. Also es gibt es heute nicht mehr. Aber dieses Bild hat sich sehr gewandelt und das hat aber sehr, sehr lange gebraucht. Wenn Sie da die Jahreszahl anschauen, mit 2000, also die Biodiversität in der Antarktis ist vielleicht der Pinguin und der Nordpinguin und das war es dann schon. Das ist natürlich überspitzt, aber man hat sehr, sehr lange nicht gewusst, was es da alles an Nischen gibt. Diese Organismen bezeichnen wir jetzt als Extremophile, also Organismen, die das Extreme lieben. Und wir definieren sie jetzt, dass sie sehr schnell fähig sind, Nahrung zu beschaffen, beziehungsweise, dass sie gut befähigt sind, mit diesen kalten Temperaturen umzugehen. Oder ist es die Frage, ist es einfach nur Leben an der Kippe? Und diese Robbe möchte jetzt die Frage in den Raum stellen, was glauben Sie, wie alt die ist? Gott sei Dank, Schätzwert. Die ist tot, ja.
Kann schon ein paar hundert Jahre alt sein.
Ja, genau, die ist zwischen 500 und 1000 Jahre alt. Und da sehen Sie eben, dass man, bei uns gibt es das nicht, weil natürlich Verwesung eintritt, aber durch diese Trockenheit und durch die Kälte ist kaum eine Verrottung möglich.
Ist das, eine Frage, ist das dasselbe, was dem Ötzi passiert ist, sozusagen?
Der Ötzi war im Eis eingefroren und diese Robbe ist wirklich an der Luft. Also die ist jetzt nicht in einem Eispanzer gewesen wie der Ötzi, sondern es gibt auch in der Luft so wenig Organismen, die dann wirklich aktiv sein könnten, dass es da zu einem Verrottungsprozess kommen würde. Das wird praktisch mechanisch zersetzt. Und das ist sehr gespenstisch irgendwie. Bitte.
Ja, aber warum mag diese Robbe?
Einen Moment, bitte.
Warum mag diese Robbe in so ausgesetzter Position praktisch zu Tode erstarrt sein?
Danke für die Frage, das ist eine sehr berechtigte Frage. Es gibt ganz spezielle Gegenden in der Antarktis, ich zeige Ihnen dann noch ein Bild davon, die heißen Trockentäler. Und das ist trockener wie in der Sahara, da schneit es nicht, weil der jegliche Niederschlag abgehalten wird von einem Gebirge. Und da gibt es praktisch nur Sand und Eis. Und das ist kurioserweise eine Fehlfunktion von diesen Robben oder eine Fehlnavigation. Es gibt vielleicht insgesamt 20 solche Robben, die von diesen Küstengebieten in diese Täler reingegangen sind. Und man weiß nicht, warum. Und natürlich, weil es da nichts zu fressen gibt, sind die dann wirklich verendet. Ja. Und der letzte Pinguin, den wir drin gefunden haben, man darf diese Tiere auch nicht den nächsten Hubschrauber setzen, dass der sie rausfliegt an die Küste durch den Antarktis-Vertrag. Also das ist irgendein Fehlverhalten oder eine Fehlfunktion von der Navigation von diesen Organismen. Aber was findet man sonst noch? Es gibt, oder vielleicht kennt jemand sogar diese Bärtierchen. Bärtierchen sind bei uns auf den Gletschern sehr prominent, aber man befindet sie auch an den Bollkappen. Die sind vielleicht 1,5 Millimeter groß und die schauen extrem drollig aus unter dem Mikroskop. Also wie so dicke Gummibärdeln schauen sie aus. Aber das sind die wahren Überlebenskünstler. Also man kann sie mit Radioaktivität bestrahlen, man kann sie ins Vakuum schicken, man kann sie kochen, man kann sie in flüssigen Stickstoff werfen. Also alles, was man sich vorstellen kann, können diese Organismen überleben. Die ziehen dann einfach ihre 8 Beinchen ein, bilden so eine Art Dönchen und überdauern dann einfach. Also quasi warten auf bessere Zeiten. Die können über hunderte von Jahren im Eis überleben, wenn die Bedingungen wieder okay sind, strecken sie wieder aus und geht schon wieder weiter. Also es sind sehr kuriose Tierchen, aber für die Biotechnologie wiederum extrem interessant. Wieder Frage, was ist das? Gibt es Skitourengeher unter ihnen? Na? Das sind Schneealgen. Das ist einfach zusammengekratzt der Schnee von der Oberfläche, der dann geschmolzen ist. Und Schneealgen sind bei uns zum Beispiel in den Alpen gerade für ein paar Wochen, so im Frühsommer. Das ist dann so ein roter Überzug auf den Schnee und man nennt ihn auch Blutschnee. Und das war ganz interessant, da in Tirol hat im Mittelalter die katholische Kirche diese Schneealgen dazu verwendet, um die arme Bevölkerung zu manipulieren und gesagt, das ist das Blut Christi als Strafe, weil ihr so gesündigt habt. Und dann sind sie wieder brav worden, so unter Anführungszeichen, und nach ein paar Wochen war das sowieso wieder aus, diese Blüte, weil das dann einfach abgeschmolzen ist. Und diese Schneealgen bieten praktisch den allerbesten UV-Schutz, den man bisher kennt. Also in Australien verwendet man diese Pigmente schon als biologische Sonnencreme und das ist extrem effizient. Also im Hochgebirge sieht man, oder sind sie wirklich exponiert bei der UV-Strahlung, normal hätten wir sofort einen DNA-Schaden. Und durch diese Pigmente können sie das einfach sehr gut kompensieren. Aber was macht jetzt diese Systeme so sensibel? Wenn man sich das jetzt anschaut, wenn man Eiskerne nimmt, wenn man diese Eiskerne schneidet und dann poliert, dann sieht man langsam diese eigentlich sehr floralen Sedimentcluster. Und diese Sedimentcluster können dann durch die Klarheit von dem Eis noch so viel Sonnenenergie aufnehmen, dass es noch einen Mikrofilm an Wasser um diese Dreckbatzen gibt, sodass es trotzdem noch einen Metabolismus geben kann. Also auch wenn das jetzt vielleicht 5 Meter Eis drüber sind, da gibt es trotzdem noch aktiven Stoffwechsel. Und so schauen diese Organismen dann aus. Das schaut aus wie so eine Perlenkette und jede einzelne Perle ist eine Zelle. Oder man findet auch viele Viren. Also das war für uns eher unangenehm, weil wir diese Gletscherbrücken immer als Trinkwasser verwendet haben. Und als wir es dann zu Hause in Innsbruck analysiert haben, haben wir gesehen, dass so viele Viren in diesem Wasser sind, aber offensichtlich nicht humanpathogen ist. Aber es sind ca. 100 Mal mehr Viren als Bakterien. Und dann gibt es noch ganz spezielle Überlebenskünstler. Man sucht eben immer Organismen, die sehr resistent sind gegen Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel Radioaktivität. Und da gibt es einen Organismus, also Deinococcus radiodurans auf Latein, aber man sagt, das ist die zäheste Mikrobe der Welt. Und im Volksmund sagt man Conan das Bakterium, weil es so zäh ist. Aber man kann da die dreifache Radioaktivitätsdosis drauf schießen und diese Organismen können trotzdem ihre DNA wieder so schnell reparieren.
Ist das eine notwendige Eigenschaft für diese Gene? Ist da die Radioaktivität erhöht in der Antarktis?
Oder? Nicht wirklich. Also ich würde eher annehmen, dass es in den Alpen fast braucht, weil wir sehr viele Reste noch finden von Tschernobyl und von den Atombombentests. Also was jetzt auf den Gletschern wirklich frei wird durch die Gletscherschmelze. Bitte.
Moment, bitte das Mikrofon.
Hat dieses Bakterium der Herr Wilhelm Reich noch nicht entdeckt, weil der hat ja auch Versuche mit verstärkter Radioaktivität gemacht und vorgegeben, dass in seinem speziellen Kasten, den er konstruiert hat, ich weiß nicht, ob es ihm gelungen ist, in dem Radioaktivität zu erzeugen oder ob ihm das oder ob ihm nur gelungen ist, die Radioaktivität, die in der Atmosphäre vorhanden ist, zu bündeln mit Rohren. Haben Sie den Film Der Fall Wilhelm Reich gesehen?
Nein, leider nicht. Also die Frage kann ich leider gar nicht beantworten. Ich weiß nicht, wer diesen Organismus wirklich entdeckt hat. Man muss einmal auf die Idee kommen. Bakterien mit Radioaktivität zu beschießen.
Ich habe den Film gestern gesehen. Der Dialog ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln, die sehr rasch wieder verschwinden, weil halt das Englische kürzer in seinen Formulierungen ist. Und man hat immer in Europa, vielleicht war sogar Österreicher, nicht glaubt, daraufhin ist er nach Amerika ausgewandert und dort hat man ihn für schizophren erklärt und 2 Jahre Haft gegeben.
Ist das der Film in Brandauer?
Ja. Ja.
Ah, ihr wollt noch ein Plakat gesehen beim Hergehen? Ja. Na, aber danke für den Tipp, aber ich kann Ihnen die Frage leider nicht beantworten.
Ja.
Aha. Bitte?
Ich bin gerade Biologin, aber mich interessiert das Verhältnis von, wenn das die zäheste Mikrobe der Welt ist, zum Bärtierchen, das alles überlebt bis zum flüssigen Stickstoff und 100 Jahre einfrieren und kochen. Und ich meine, es ist ein Unterschied wahrscheinlich zwischen einer Mikrobe und einem Bärtierchen.
Aber genau, das Bärtierchen bezeichnen wir schon als Vielzeller.
Okay, also das zäheste heißt einfach, das ist eine einzelne Mikrobe und das
genau,
andere
das
ist
ein Bakterium und das Bärtierchen ist schon ein Vielzeller. Das ist ganz ein eigener Genus.
Okay.
Ist es auch.
Okay.
Also für alle diese Organismen gibt es wirklich eine sogenannte ökologische Nische. Aber um das erforschen zu können, und da komme ich jetzt auch schon ein bisschen zu den Grenzen oder wo man sich als Wissenschaftler auch denkt, was steht jetzt dafür? Ist das jetzt noch ethisch, was ich mache, oder muss man da vorausgehen? Und das ist die größte Forschungsstation in der Antarktis, die es gibt von den Amerikanern, McMurdo. Im Sommer sind da ca. 1000 Leute und ein Seelsorger und im Winter 150 Leute und 2 Seelsorger. Also wegen der...
Bitte? Entschuldigung, bitte das Mikro.
Woher ergibt sich diese Relation, wenn man den Seelsorger verdoppelt, wenn sich die Personenanzahl...
Die Dunkelheit.
Stört. Ah, die Dunkelheit.
Ja, also im Winter ist, im australischen Winter ist dunkel und man kann nicht aus. Im Sommer gibt es relativ regelmäßig Flüge, natürlich witterungsbedingt, aber im Winter bist du anpickt. Und da muss man einen Psychotest machen, dass man dort bleiben darf. Und noch einen intensiveren medizinischen Test. Sommer, Frühling, Sommer, Herbst. Aber diese Station ist eigentlich der hässlichste Ort, den ich kenne. Also in dieser Station zumindest. Aber es ist ganz bizarr und wir haben uns zuerst gerade kurz drüber unterhalten. Es gibt auch sogar einen Bankomaten. Es gibt ein Bar, es gibt einen Souvenirladen, obwohl da sehr, sehr wenige Touristen sind, weil es auch nicht zugelassen ist für diese Gegend. Aber es gibt eine Eismaschine. Also es geht um nichts ab, sozusagen. Und man fliegt mit diesen Militärmaschinen hin. Das heißt, man landet auf 2 Meter Eis im McMurdo Sund. Und Sie kennen sicher alle so ein Bild, wo die Antarktis in so Kuchenstückeln aufgeteilt ist, wo jetzt verschiedene Staaten ihre sogenannten Claims ausdrücken. Und das ist auch zum Teil historisch bedingt. Das heißt, die Australier haben einen Anspruch unter Anführungszeichen, die Norweger, die Amerikaner haben interessanterweise keinen, Argentinien, Chile zum Beispiel. Aber die Antarktis ist praktisch unpolitisch. Alle diese Claims haben nichts zu sagen, weil es ihnen genauso wenig oder viel gehört wie mir oder sonst einem von den Staaten. Und wenn man jetzt wirklich in die Antarktis reist, dann hat man eigentlich sehr viele Regeln zu beachten. Es gibt diesen Antarktis-Vertrag, der gilt bis 2041. Österreich ist auch ein Unterzeichner dieses Vertrages. Wir sind zwar nur Beobachterstatus, weil wir keine eigene Station haben und auch aus historischen Gründen. Aber dieser Vertrag sagt eben, es gibt einen friedlichen Nutzen von diesem Kontinent. Es dürfen keine Rohstoffe abgebaut werden. Es darf keine militärische Aktion stattfinden, keine Jagd und es darf keine Grenzen geben. Es gibt auch einen Passus, wo man sich nicht diesen Tieren nähern darf, bis auf 5 Meter, aber die Pinguine lesen diesen Vertrag natürlich nicht. Also wenn man ruhig sitzen bleibt, dann springen sie einfach von Schoß. Beziehungsweise hat man sich früher dann auch mit Schlittenhunden fortbewegt. Das ist jetzt verboten durch die Verkeimung oder weil es eben nicht indigene Organismen sind. Und wie ich den Vortrag vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, eigentlich kann man Tourismus und Wissenschaft gar nicht wirklich voneinander trennen, weil im Prinzip sind wir Wissenschaftler dann auch Touristen. Und das ist dann wieder ganz eine andere Sichtweise, wo jetzt wirklich da die Grenzen sind. Weil wir wollen diese Tiere natürlich sehen. Also es ist diese Sehnsucht nach dem Fernen oder nach diesem Unbekannten. Wir wollen auch aus einer sicheren Entfernung gefährliche Tiere sehen, wie da in der Arktis. Und Sie sehen die sichere Entfernung dadurch, dass das Bild nicht sehr scharf ist. Wir wollen auch diese Tiere oder diesen Tieren ein bisschen einen drolligen Charme geben, uns daran erfreuen, sie ein bisschen vermenschlichen, wenn sie irgendwie andere Züge haben, wie man es dann auch annimmt. Aber wir wollen auch ein bisschen von dieser Ohrensessel-Romantik haben, wenn wir in die Antarktis reisen, so wie früher diese Polarpioniere. Das heißt, man campiert dort, auch wenn es jetzt minus 40 Grad sind, man kann sich für 2-3 Monate nicht wirklich waschen oder sonstiges. Da will ich gar nicht ins Detail gehen. Das erspare ich Ihnen. Man sitzt mit vielen bärtigen Männern mit einem Lagerkoller dann im Zelt, wenn man dann einfach lange picken bleibt irgendwo, was ganz normal ist. So wie damals auch Scott mit seinen Männern, das ist jetzt circa genau 100 Jahre her. Man will das auch irgendwie spüren, was da dieses Extreme war, was diese Leute dazu bewogen hat, da hinzufahren, so zu leiden und auch mit dem Risiko hinzufahren, dass sie nicht mehr wirklich zurückkommen. Man will es auch spüren, wenn das letzte Flugzeug anverlässt, aber man will wissen, es gibt ein Netz dahinter. Weil sonst wäre ich, glaube ich, eher lebensmüde, sowas zu machen. Aber man spürt auch die Einsamkeit, diese Ausgesetztheit, so wie damals vielleicht Scott, wie er dann zum Südpol gekommen ist und dann diese Flagge gesehen hat von den Norwegern und gewusst hat, er ist der Verlierer. Er muss jetzt eigentlich nur noch schauen, dass er seine Leute zurückbringt. Das war die letzte Gruppe am Pol, also wie sie dann wirklich den Pol erreicht haben und die Enttäuschung war ihnen wirklich ins Gesicht geschrieben. Und wie Sie alle wissen, Scott hat diese Reise nicht überlebt. Und das ist eben diese Ohrensessel-Romantik, weil Tod in der Antarktis passiert heute eigentlich kaum noch. Also es ist wirklich ein Extremfall. Man ist zwar auf sich selbst gestellt und isoliert, aber man will da auch eine Postkarte davon schreiben. Und dieser Riesensack, das sind die Postkarten, die an einem Tag zustande kommen, auf einer Station, wo ich eine Weile gearbeitet habe. Und das war dann der Nachtjob, alle diese Postkarten abzustempeln. Also das sind ganz mannigfaltige Sehnsüchte, die man jetzt heute hat. Und diese Grenzen kann man eben mit diesen Kreuzschiffen auch überschreiten. Und das erste Touristenschiff ist diese MS Explorer, ganz liebevoll The Little Red Ship genannt. Das ist wirklich ein winziges Schiff, hat großen Charme gehabt. Und der das Schiff verbaut hat, hat eigentlich schon sehr hehre Absichten gehabt, weil er gesagt hat, die Antarktis ist so sensibel, so schützenswert und wenn man es aber nicht sieht, dann kann man es auch nicht erzählen. Und da kann man, weiß man auch nicht, was man schützen soll. Und das war seine Absicht, Leute dorthin zu bringen, dass sie praktisch Botschafter sind, dass sie den Leuten erzählen, wie einzigartig das ist. Ich weiß nicht, ob es jemand gehört hat, die Explorer ist leider gesunken, das war so eine kleine Titanic-Geschichte, sie ist auf einen Eisberg gefahren und liegt leider jetzt am Grund des Meeres, zum Glück ohne Menschenverluste. Aber das sind Grenzen, die man da wirklich ein bisschen auch forciert. Und das sind jetzt diese Trockentäler, von denen ich vorher gesprochen habe. Und das sind nur 2% von Antarktis. Und wenn man jetzt sagt, man fährt in die Antarktis, dann stellt man sich vor, Schnee und Eis und alles weiß. Und dann kommt man sich vor wie am Mond. Da gibt es noch Sand und eben Eis von diesen permanent zugefrorenen Seen. Und das größte Tier, was Sie da sehen, ist dieser Wurm. Der ist gerade ein paar Millimeter groß. Also jetzt beantwortet vielleicht die Frage, wie diese Robben verändert sind. Also von solchen mikroskopischen Würmern wird man nicht satt. Und diese, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, vielleicht, das ist wirklich ein See, der über Jahrtausende zugefroren war. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will Wissenschaft machen, ich will schauen, was am Untergrund lebt, dann muss man natürlich tauchen. Und jeder Taucher, der jetzt einen Flossenschlag macht, der zerstört jetzt die Schichtung von der Wassersäule, die seit Jahrtausenden von Jahren bestanden hat. Also es ist immer ein bisschen eine Gratwanderung. Aber was oft nicht darf ist noch, soll ist, muss ist, was ist jetzt wirklich der Antrieb? Und wenn man dann aber wirklich da taucht, dann denkt man sich, man schmeißt das alles hinten zurück, weil es einfach so fantastisch ist, was man sehen darf. Und das sind zum Beispiel Blaualgenmatten in 30 Meter Tiefe, die durch 5 Meter Eis noch das bisschen Licht nutzen können, dass sie trotzdem Photosynthese machen können. Aber natürlich muss man die Eisdecke aufbrechen, man muss Taucher reinschicken, die natürlich auch nicht steril sind, also man bringt wieder Kontaminationsquellen rein. Und das ist eben oft dieses Dilemma, das man hat. Und was man aber dann auch sehen kann im Mikroskop, ist wirklich ganz aktives und mannigfaltiges Leben. Und was Sie da sehen, sind dann diese Organismen, die Sie im Vorbild gesehen haben, die oft Gasblasen haben und dann durch die Wärme oder durch die Sonnenstrahlung nach oben getrieben werden. Und sobald sie dann an der Luft sind, sind sie gefriergetrocknet. Das sind die sogenannten Water Lilies und die haben eine Generationszeit von 500 Jahren. Also wenn man da drüber latscht, dann ist das was anderes, als wenn man bei uns durch eine Wiese geht. Beziehungsweise, weil es eben so so lange Generationszeiten sind, verrottet auch nichts. Das heißt, alles, was man mitbringt, muss man auch mit wieder zurücknehmen. Also auch alle Arten von menschlichen Abfall, was im Feld dann sehr mühsam ist, aber man muss dann alles aussägen oder sammeln. Da spare ich wieder die Details, aber man muss alles wieder zurückbringen, weil es eben wirklich über Jahrhunderte oder Jahrtausende dort bleiben würde. Und ich vergleiche das dann oft ein bisschen wie bei einer Mondlandung, wenn man den Schritt draufsetzt, der bleibt einfach oder bleibt sehr lange, bis halt jemand anderer noch einen draufsetzt. Und wenn man sich jetzt das vorstellt, dass die Antarktis nicht immer so kalt war, sondern einmal tropisch. Das war einmal Gondwanaland. Also die Antarktis war einmal auf der Höhe von Indien, bis dann diese Platte abgebrochen ist und nach Süden gedriftet ist. Und dann gibt es wirklich ganz, ganz spannende Geschichten. Also Lake Vostok ist Ihnen vielleicht der Begriff. Lake Vostok gehört zu den 10 größten Seen der Welt und liegt unter 4 Kilometer Eis begraben. Und das ist wie ein Wissenschaftskrimi über die letzten 20 Jahre jetzt mindestens. Warum interessiert man sich so für ein Lake Vostok? Weil man eben sagt, dass der eben so lang von der Atmosphäre abgeschieden war, dass es vielleicht ganz eine andere Evolution gegeben haben könnte. Oder gibt es andere Mechanismen, Energie zu gewinnen, weil durch 4 Kilometer Eis geht einfach kein Photonlicht mehr durch. Und Lake Vostok liegt wirklich unter der russischen Station. Es ist eine grauenhafte Station. Es ist wirklich furchtbar kalt, mit minus 80 Grad oder sogar noch kälter. Aber man kann diesen See sogar aus dem All sehen. Also wenn Sie da diese, man sieht es leider nicht, den Punkt. Aber man sieht wirklich die Umrisse dieses Sees. Und entdeckt worden ist es zufällig über einen Radarflug von den Russen und plötzlich sind diese Radarwellen ganz flach geworden, dass man gewusst hat, da muss wirklich eine Flüssigkeit drunter liegen. Und wenn Sie sich da dieses Profil anschauen, man hat dann versucht zu bohren und diese Bohrerei geht jetzt wirklich schon seit Jahren und vielleicht haben Sie es auch ein bisschen mitverfolgt in den Medien letztes Jahr, was dann wirklich der Gipfel, weil man eben versucht hat, wirklich in den See reinzukommen. Und weil eben durch diese tiefen Temperaturen dieses Bohrloch sofort wieder zufrieren würde, muss man dieses Bohrloch füllen, zum Beispiel, oder in diesem Fall mit Kerosin, das heißt, in diesem Bohrloch sind 65 Tonnen Kerosin drinnen. Und
Entschuldigung, bitte das Mikrofon beherzigen.
Wie tief ist der Gefrierpunkt von Kerosin?
Den kann ich Ihnen leider nicht direkt sagen. Ich würde annehmen oder ich muss annehmen, dass er noch tiefer liegt wie die Umgebungstemperatur vom Eis. Und das Eis hat ca. minus 25 Grad. Also es muss den der drunter setzen. Aber ich weiß nicht, wo die Grenze ist jetzt für das Kerosin. Aber es war offensichtlich das beste Gefrierschutzmittel dafür.
Danke.
Und da gibt es diese internationalen Konsortien, die dann natürlich zusammenkommen und sagen, wenn dieser See so einzigartig ist und wenn es vielleicht wirklich ganz eine eigene Evolution gibt, dann muss das steril angebaut werden. Hat man nicht geschafft. Man hat so einen Prototypen gebaut, einen sogenannten Cryobot, der sich dann einfach durchfräst durch das Eis, dann kurz bevor er ins Wasser geht, dass er sich selber erhitzt, praktisch sterilisiert, dann durchgeht und dann eine Sonde entlässt und die dann die Daten nach oben schickt. So kriegt man natürlich keine Wasserprobe, aber zumindest Daten. Und die Sonde wird dann einfach bleiben im Wasser. Das hat aber nicht funktioniert, weil die Russen da vorgeprescht sind. Und man hat natürlich auch Mikroben in diesen Eiskernen gefunden. Das war die große Sensation, ist auch groß berichtet worden drüber. Und irgendwann ist man draufgekommen, hoppla, dieses Kerosin ist eigentlich völlig versifft. Das sind eigentlich die Organismen, die man mit dem Kerosin mit reinbringt und langsam diffundiert jetzt dieses Kerosin in den Eispanzer rein. Und man hat auch verschiedenartigste Organismen gefunden, sehr skurril, zum Teil auch nicht wirklich bewiesen, ob es wirklich originale Organismen sind. Aber wenn Sie sich das da anschauen, wenn man einen Kern jetzt von außen nach innen anschaut, dann kriegt man ganz eine steile Kurve und irgendwann bleibt dann fast nichts mehr übrig, was jetzt nicht mit der Kontamination zu tun hat. Und letztes Jahr im Februar war die große Meldung, sie haben durchgebohrt, haben Putin dann diese Karaffe mit Wostok-Wasser gegeben, was dann eigentlich alles ein Fake war. Das war alles nur eine mediale Geschichte. Also es war kein Wostok-Wasser. Und jetzt ist es ein bisschen in der Versenkung gewesen. Also man weiß immer noch nicht, ob es wirklich Leben gibt in diesem Wasser.
Entschuldigung, bitte.
Ein Fake war nur das Wasser, das er dort gehabt hat, oder ein Fake war es, dass sie überhaupt durchgedrungen sind und Proben entnommen haben? Und
nein, sie sind durchgedrungen, ja. Aber es war wirklich sehr spannend, weil das war in den letzten Tagen, bevor der letzte Flieger zurückgegangen ist, bevor sie dort hängen bleiben. Sie haben Wasser gekriegt, aber nur so ein Matschwasser, was sich dann mit dem Eis vermischt hat. Und das, was dann der Putin gekriegt hat, das war definitiv kein Wostok-Wasser. Ja, das haben sie dann auch später zugegeben. Also Putin ist da auch getäuscht worden. Aber inzwischen weiß man, dass es nicht nur Lake Vostok gibt, der subglazial ist, also unter 4 Kilometer Eis, sondern dass es mehr als 300 von diesen Seen gibt. Und die sind zum Teil hydrologisch miteinander verbunden. Also ist das schon gar nicht mehr so spannend. Und das sollte dann aber auch nicht so publik werden, weil dann wäre diese Einzigartigkeit von Vostok ein bisschen ad absurdum geführt. Und da sind wir jetzt vermutlich schon zu weit gegangen, aber das, wie gesagt, ich kann diese Frage nicht beantworten. Das ist nur eine reine Empfindung meinerseits. Aber man versucht eben immer wieder zu schauen, was kann jetzt auf anderen Planeten passieren oder kann es ähnlich vonstatten gehen, wenn es diese Spekulationen gibt. Und da ist eben die erste Prämisse, dass man das steril macht. Und so versucht man auch diese Mars-Simulationen zu machen, wie es jetzt zum Beispiel in Marokko stattfindet. Um diese Frage zu beantworten, sind wir überhaupt schon so weit, dass wir diese Kontaminationen ausschließen können. Und auch diese Mars-Sonde Curiosity, die hat offensichtlich zum Teil auch schon Kontaminationen mitgebracht. Aber zum Schluss noch die Frage, wie weit müssen wir gehen, jetzt speziell bei uns im Alpenraum. wo die Gletscher sehr stark abschmelzen und wo speziell in Tirol wir von den Gletschern leben, beziehungsweise von den Touristen, die die Gletscher nützen. Die Gletscher werden mit dem Klimawandel biologisch immer aktiver, sie werden aber auch weniger, das heißt, die Skipisten werden weniger. Und wir Tiroler decken die Gletscher ab mit Folien, weil es eben diese Abschmelzung ein bisschen stoppt. Und wenn Sie sich das anschauen, was es retten kann, unter Anführungszeichen, in einer Saison sind ca. 1,60 Meter Schnee, dann kann man schon sagen, man schützt diese Pisten, aber die Tiroler nennen das aktiven Gletscherschutz, wo es eigentlich nur aktiver Touristenschutz ist. Da würde ich sagen, wir müssen weitergehen. Also wir haben die Verantwortung zu sagen, so kann das nicht funktionieren. Also diese Frage versuchen wir eben auch der nächsten Generation weiterzugeben, weil wir sehr viel mit Kindern zusammenarbeiten, mit Schulen, dass man ihnen das ein bisschen in die Hand geben kann. Und diese ganzen Erkenntnisse oder vielleicht auch die Aufenthalte und auch diese Erfahrungen, die prägen an Menschen, so wie damals die Polarforscher, vorher, nachher, auch heute, vielleicht in einem Perspektivenwechsel, den ich vielleicht jetzt auch mitgeben können habe, aber es hat auch ein bisschen Verantwortung dabei, wie weit wir gehen dürfen, müssen, aber diese Frage wird natürlich immer offen bleiben. Und damit möchte ich mich gerne bedanken fürs Zuhören und wenn es Fragen gibt, bitte gerne.
Vielen Dank. Ja, danke für die Einblicke in so exotische und fremde Welten. Die Frage, was darf und was darf nicht, die bleibt und muss von Fall zu Fall beantwortet werden und offensichtlich, man sieht es, ist sich auch die wissenschaftliche Gemeinschaft nicht immer einig. Weil ich denke mir, was Sie erzählt haben über den Lake Vostok, das ist wahrscheinlich schwierig. Es gibt Interessensgruppen, die das auf Biegen und Brechen umsetzen wollen und es gibt Widerstand. Gibt es da eine übergeordnete Autorität, die das dann entscheidet? Gibt es da so einen Gerichtshof, wo man dann fragen kann, darf ich das, darf ich nicht? Und der sagt ja, nein. Oder ist es immer bilaterales Gespräch, ich möchte das, nein, du darfst das nicht?
Nein, das ist eine sehr gute Frage. Das einzige oder die einzige Instanz ist eben dieser Antarktis-Vertrag, der eben aus diesen konsultativ und nicht konsultativ Staaten besteht, so wie wir sind. Also wir sitzen in der zweiten Reihe. Die dürfen oder die müssen Empfehlungen abgeben, aber es ist jetzt nicht wirklich die Instanz, die etwas verbieten kann. Außer wenn es jetzt wirklich nach einem bereits festgelegten Umweltprotokoll agieren würde. Wie zum Beispiel, wie die Russen vorgeschlagen haben, sie machen so einen Bohrkopf mit einem Reaktorbetrieb, also mit einem atombetriebenen Reaktor, dann gibt es ein klares Nein, weil sowas durch dieses Umweltprotokoll festgelegt ist, dass sowas verboten ist. Aber das war eigentlich eine völlig neue Situation und die hat wirklich erst neu ausgehandelt werden müssen. Also wir haben vorgeschlagen, lasst es, wenn es nicht geht, wenn man nicht weiß, das steril zu machen. Und wir sind dann aber nicht mehr eingeladen worden.
Leider. Gibt es Fragen zum Vortrag? Bitte zweimal.
Man hört ja immer wieder, dass in der Antarktis versucht wird, gibt es dort Bodenschätze, sage ich jetzt einmal wahrscheinlich. Und man hört immer wieder in den Medien, dass dort versucht wird, kann man das irgendwie abblocken oder gibt es da nationale Interessen, die das irgendwie durchdrücken können? Dass abgebaut wird zum Beispiel.
Ja, es gibt in der Antarktis Unmengen von Bodenschätzen. Und wenn das wirtschaftlich lukrativ wäre, dann würde da wahrscheinlich der Teufel los sein. Aber dieses Abblocken, das funktioniert wirklich mit dem Antarktis-Vertrag, also zumindest einmal bis 2041, der eben besagt, es dürfen keine Bodenschätze abgebaut werden. Und diese ganzen Totenstückel und diese Ansprüche, das ist oft ganz interessanter, wenn man die geologische Karte drunter legt. Beziehungsweise wenn jetzt ein Staat sich bewirbt, eine neue Station zu bauen, 3 Kilometer von einer bestehenden Station zum Beispiel, dann sieht man schon ganz gut, wo da die Interessen liegen. Also es wird schon irgendwie drauf gebaut, dass der Vertrag einmal aufgeweicht wird. Und wenn das wirtschaftlich lukrativ wäre, und 2041 weiß man nicht, wie gut machbar das wäre. Aber wenn Sie sich
bis dorthin wird das halten, also dass da nichts gibt.
Bis dorthin ist das wasserdicht.
Danke.
Gern.
Eine Frage zu den Bärentierchen. Ja. Kann man jetzt überhaupt sagen, wie, weil Sie gesagt haben, die Lebensspanne ist ja irrsinnig groß, weil das ja so sie wieder zusammenkapselt und dann wieder weiterlebt. Kann man überhaupt sagen, dann wie alt so ein Tierchen wird? Oder erleben wir das nicht?
Wir nicht so. Nein, alt. Schon. Also wir haben jetzt eine ausgiebige Arbeit gehabt, eine Diplomarbeit bei uns am Institut, und die Studentin hat dann beim Vortrag gesagt, they're easy to kill. Also wenn man sie zum Beispiel sehr schnellen Temperaturstürzen aussetzt, dann zerreißt sie sie. Also das ist dann wirklich ein definitiver Tod. Aber wenn sie sehr langsame Temperaturanstieg oder Absturz haben können, dann können sie sich irrsinnig gut anpassen. Und da kann man eigentlich nicht mehr sagen, wie alt die werden. Das ist noch wie so ein Kälteschlaf. Und der kann sehr lange dauern.
Ja gut, danke. Darf ich noch eine Frage stellen?
Bitte.
Wenn da jetzt die ganzen Bakterien, Viren und so weiter, wir haben also, bei uns ist ja das alles so vernetzt. Wir sagen, was weiß ich, die Kleinen sind wieder die Nahrung für die Großen und was weiß ich, mit den Fressfeinden. Gibt es da jetzt einen Zusammenhang, wenn ich jetzt da eingreife, wenn ich jetzt das Land da kontaminiere und da jetzt sterben irgendwelche Viren oder Bakterien ab, sind die dann faktisch, ist da eine Grundlage für andere Bakterien weg oder sind die nur ganz isoliert und nicht im Zusammenhang mit den anderen? Also sagen wir, was weiß ich, das eine Bakterium ist die Nahrung für das andere oder was? Ist das erforscht oder kann man da überhaupt keinen Zusammenhang sehen?
Nein, das ist eigentlich relativ gut erforscht inzwischen. Also es gibt eigentlich keine Nahrungsebene, die für sich steht. Es ist alles vernetzt. Wurscht jetzt, wie extrem oder wie gemäßigt das Klima jetzt ist. Also wenn man da eine Ebene angreift, dann hat das schon sehr wohl Auswirkungen auf die nächste. Aber es sind verglichen jetzt mit Breiten wie bei uns, sind sehr verkürzte Nahrungsnetze. Also da fallen einfach viele Gruppen weg, weil es dann zu extrem ist.
Sehr gut, danke.
Danke.
Bitte da hinten das Mikrofon.
Gleich anschließend eine Frage, was die Dame gesagt hat, wenn das die Dame bei der Diplomarbeit herausgefunden hat, wie weiß sie, dass es das Tierchen zerreißt? Das heißt, die kühlt das rasch ab oder die erhitzt das rasch, um festzustellen, dass es zerreißt?
Nein, das ist im Mikroskop beobachtet worden. Also wenn wir es am Anfang auch nicht besser gewusst haben, wenn wir sie dann einfach aus den Eiskern rausgenommen aus der Kühltruhe, dann bei Zimmertemperatur auftaut und zugeschaut im Mikroskop und plötzlich dann macht es pop. Das platzt dann wie ein Luftballon. Also das muss schon langsam gehen.
Und zu dem Antarktis-Vertrag, wer hat sich den gegeben und wer kann den ändern? Geben sich das die Staaten, die dort Ansprüche haben, haben gemeinsam diesen Vertrag für sich beschlossen und können ihn dann praktisch auch jederzeit abändern oder wie stelle ich mir diesen Vertrag vor? Weil das ist ja dann relativ instabil, wenn die dann für sich beschließen können, jetzt wollen wir aber eigentlich abbauen.
Genau. Also das ist eigentlich die große Sorge, dass das relativ instabil ist, und das ist, glaube ich, eine berechtigte Sorge. Also diese Staaten, wobei die großen Spieler sind wirklich Deutschland, Norwegen, Frankreich zum Beispiel, also die ein bisschen historische Wurzeln haben von den Polarpionieren oder Expeditionen, also die können praktisch die Regeln bestimmen. Und diese Nicht-Konsultativstaaten wie wir zum Beispiel, wir können nur Empfehlungen abgeben. Wir haben da eigentlich nichts zu melden. Aber wenn die sagen, wir wollen den abschaffen, wenn die sich einig sind, könnte es theoretisch wirklich zum Aufweichen von dem Vertrag kommen. Aber bis 2041 eben nicht.
Und um in diesen Status konsultativ zu sein oder nicht, zahlt man oder wie erreicht man den?
Erstens zahlt man.
An wen? finanzieller Nutzen
ist. Das ist das sogenannte Antarctic Treaty Secretary. Also das ist die oberste Instanz. Es gibt eigentlich keinen führenden Staat, der das der praktisch der oberste Chef ist. Der Chef sind alle Konsultativstaaten. Aber um in diesen Status zu kommen von einem Konsultativstaat, müsste man noch eine nationale Station haben, was ja wir nicht haben. Aber die Tschechen zum Beispiel haben das, die Rumänen haben eine Station, die Inder haben, glaube ich, 5. Also wirklich Staaten, wo man glaubt, das ist budgetär nicht so einfach möglich, die haben wirklich sehr gut laufende Stationen. Oder die Russen haben auch 5. Das ist bei uns eben gar nicht die Diskussion.
Aber diese übergeordnete, damit ich es verstehe, diese übergeordnete, über all diesen Staaten gibt es noch eine Secretary, oder wie haben Sie es jetzt genannt?
Genau, das ist einfach so ein Konsortium von den Diplomaten von diesen Konsultativstaaten.
Aber dann sind ja das, über die Konsultativstaaten drüber, haben Sie sie selber wieder gesetzt?
Genau.
Okay.
Ich wollte da noch was anschließen. Gibt es da dann die Möglichkeit von Sanktionierungen, wenn sich jemand an den Vertrag nicht hält?
Ja, gibt es sehr wohl. Also wenn es wirklich Übertritte gibt gegen dieses sogenannte Umweltprotokoll, wenn man zum Beispiel bei einer Forschungsexpedition, sage ich mal ganz salopp, seinen Müll zurücklässt, dann gibt es auch keine weitere Genehmigung für eine weitere Expedition. Also das sind, fängt bei kleinen Dingen an.
Ja, aber wenn sich zum Beispiel bei den Russen mit der Kernbohrung in den See, die über irgendwelche Regeln hinwegsetzen.
Da hat es keine Regeln geben.
Da hat es keine geben?
Nein. Das war ganz interessant, weil wir jetzt eigentlich immer bei diesen Treffen dabei waren, auch wenn wir nicht mehr eingeladen waren. Aber das waren keine strikten Regeln, sondern es waren wirklich Empfehlungen. Und zum anderen waren das ein bisschen die, sagt man, also der wissenschaftliche Gehalt vom Lake Vostok war irgendwie so viel wert, dass man das derart forciert hat. Dass man wirklich gesagt hat, man macht es, man riskiert es jetzt. Jetzt haben die Engländer zum Beispiel wollten einen anderen See anbohren, einen kleineren, ist aber nicht gelungen. Und derweil haben die Amerikaner wieder einen anderen See angebohrt. Also das war dann fast schon ein Wettrennen. Und den Amerikanern ist dann aber gelungen. Aber das war keine Regel.
Ich hätte nur eine Frage, und zwar, ich habe einmal Anfang der 80er Jahre eine Vorlesung von Köberl gehört, der jetzt, glaube ich, Direktor vom Naturhistorischen Museum ist, der war auf der Antarktis früher und hat dort Meteoriten eingesammelt, weil er gesagt hat, durch die Gletscherströme gibt es praktisch Stellen, wo Meteoriten, die im Laufe von Jahrtausenden aufs Eis niederfallen, sich dann zusammensammeln und man dort dann Häufungen von Meteoriten findet und die praktisch gesammelt und nach Österreich transportiert wurden. Ist sowas heute noch möglich in Bezug auf den Vertrag, dass man sich zum Beispiel ein Tier nicht einmal 5 Meter nähern darf, aber die Meteoriten darf man einsammeln?
Ja, ich war selber Mitglied von so einer Meteoriten-Expedition als Mikrobiologe. Man sucht eben Meteoriten speziell in der Antarktis, weil sie praktisch wie ein Tiefkühler sind und weil sie sehr viel Eisen haben, rosten die dann nicht, wie es jetzt bei uns der Fall wäre. Und wenn jetzt ein Eisstrom gegen eine Bergkette geht zum Beispiel, dann driften die irgendwann an die Oberfläche. Und das sind so die bevorzugten Plätze, sowas zu suchen. Und man darf Meteoriten sammeln, aber man darf sie nicht für den privaten Gebrauch verwenden, beziehungsweise für den Schwarzmarkt. Weil manche Meteoriten sind ja unheimlich wertvoll. Also je nachdem natürlich, woher sie kommen. Wenn diese Meteoriten einem wissenschaftlichen Zweck zugeführt werden und das muss man nachweisen, dann darf man diese mitnehmen. Wir waren eine privat gesponserte Expedition, das war eigentlich ein großes Problem.
Aber bei Tieren darf man das nicht, auch für wissenschaftliche Auswertung, dass man es mitnimmt?
Nein, wir dürfen zwar Eis mitnehmen mit Bakterien oder auch Wasser mit Kleinstkrebsen, das ist schon möglich. Aber man muss das auch bewilligen lassen. Aber für größere Tiere wie Pinguine zum Beispiel sollte man nicht einmal angreifen. Was aber schwierig ist, weil sie einfach frech und neugierig sind. Okay. Aber das ist einfach zum Schutz von diesen Tieren, von diesen Säugern.
Gibt es noch eine Frage?
Ich habe eine Frage. Generell Forschungen im Unbekannten. Die Frage ist immer, ob man nicht einen schlafenden Hund weckt oder so ein Ding aus dem Eis. Oder sowas. Sie haben schon gesagt, es gibt viel Viren und Bakterien und die wenig pathologisch sind. Gibt es da irgendeine Studie, dass die weniger infektiös zum Beispiel sind im Eis oder ob es auch bestimmte Stämme nur sind von Viren, die vielleicht pathologischer sind oder weniger pathologisch, oder kann man das nicht sagen?
Ich bin jetzt kein Taxonome für Viren. Also ich kann sie nur bestimmen jetzt und quantifizieren, aber ich kann jetzt nicht sagen, welche das sind. Also da muss ich wieder Experten fragen. Aber also bisher hat man eigentlich nichts Humanpathogenes entdeckt. Ich glaube, die größte Gefahr ist eher, dass der Mensch was hinbringt, wo jetzt die Tierwelt nicht damit umgehen kann. Weil es halt auch nicht normal nicht vorhanden wäre. Also das Schlimmste ist wirklich ein Kreuzschiff mit irgendeinem Virus drauf. Und wo die Leute dann schon geregelt an Land gehen dürfen, also immer 100 und 100. Aber natürlich bringen sie es dann auch mit. Also das ist eher die größere Gefahr. Dass man bisher irgendwas ganz Exotisches geweckt hat, ist zumindest mir persönlich jetzt nicht bekannt. Also uns ist nicht gelungen oder passiert, je nachdem wie man es sieht.
Bitte? Ich denke da jetzt schon ein bisschen weiter, wenn diese Antarktisflächen so wunderbar zum Konservieren geeignet sind, könnte nicht 2040 oder später der Worst Case eintreten, dass man dort Sachen hinbringt, um es zu konservieren für die Ewigkeit? Oder ist sowas möglich? Glauben Sie, könnte sowas passieren?
Nein, das ist eigentlich ein sehr wiefer Gedanke, weil es das eigentlich schon gibt. Jetzt nicht in der Antarktis, sondern in der Arktis. Es gibt den Spitzbergen in der Nähe von der Hauptstadt, also 2000 Zellen Ansammlung, gibt es ein Samenlager, also von Samen weltweit, wo man es wirklich in einem Gletscher drinnen für die Ewigkeit erhalten will. Also das gibt es in der Arktis. Ja.
Ja, also mir ist das deshalb auch eingefallen, ich war in Venezuela in den Andenhof über 4000 Meter und da gibt es Kartoffellager oben, weil die nicht schlecht werden und Gemüse wird sind so ja so wie bei uns die Ställe in den Bergen früher für die Tiere und so. Das sind so Hallen, da werden die Erdäpfel und Gemüse wird dort länger haltbar gehalten. Darum ist mir das eingefallen, aber ich dachte, das kann man ja, das ist ja dann noch, sage ich einmal, länger haltbar und besteht überhaupt keine Gefahr, dass das schlecht wird dann, wenn man sagt, okay, das ist ja, sind unsere Notrationen irgendwann einmal, oder ist das vielleicht eine Utopie, aber mir ist jetzt der Gedanke gekommen, dass man das, wenn man nichts wegnehmen darf, weil es einfach so einzigartig ist, dass man nicht irgendwann auf die Idee kommt und sagt, das ist also was Besonderes, das bringt man dorthin und dass es überlebt. Oder.
Eine moderne Arche Noah sozusagen.
Ja. Und in Spitzbergen ist es eigentlich die Arche Noah, zusammen Arche Noah. Das haben wir eigentlich noch nicht so überlegt. Aber was bis 2049 ist, das kann genauso skurril sein oder praktikabel.
Sind eigentlich andere Gegenden, zum Beispiel die Arktis, da weniger geschützt, wenn man denkt, also jetzt gibt es diesen Antarktis-Vertrag und der läuft hoffentlich sehr lange und wird vielleicht verlängert, wie auch immer. Und in der Arktis hört man von russischen U-Booten, die da Flaggen versenken, um da ihre Claims abzustecken. Ist da die Gefahr größer, dass da unmittelbar, ich sage jetzt Raubbau, wie auch immer, stattfindet?
Na, definitiv. Schon allein aus dem Grund, dass die Arktis wirklich politisch ist. Also gehört ein Teil zu Dänemark, ein Teil zu Norwegen, Russland, Kanada. Also das ist wirklich ein politisches Terrain, was ja die Antarktis nicht hat. Und da gibt es einfach auch berechtigte Claims dafür. Und der Abbau von Rohstoffen ist einfach weitaus praktikabler oder wirtschaftlich machbarer. Also jetzt ist ja noch ein bisschen ein Feigenblattl, dass man sagen kann, in der Antarktis geht ja eh nicht. Wir schützen es. Sag jetzt einfach mal.
Kann sich eventuell dann auch schnell ändern? Oder wenn die Technologie bereit ist?
Ja, also ich würde das nicht ausschließen. Also allein wegen Öl.
Ja. Gibt es weitere Fragen? Bitte.
Bitte. Das Abschmelzen der Polkappen dürfte ja eine weltweite Erscheinung sein, sich also auch auf die Antarktis erstrecken. Und können Sie uns sagen, wie massiv das von der Höhe her im Vergleich zur Arktis, also zur Umgebung des Nordpols ist, falls überhaupt rund um den Nordpol noch so viel Eismassen bestehen, dass man da von weiterem Abschmelzen sprechen kann?
Von der Höhe kann ich es Ihnen leider nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es in der Arktis weitaus massiver vonstatten geht. Und das ist auch sehr gut beobachtbar, beziehungsweise auch von Leuten beobachtet, die wirklich dort leben. Es gibt ja in Grönland zum Beispiel Gegenden, wo man jetzt schon richtig gut Landwirtschaft betreiben kann. Und in der Antarktis ist es ganz verschieden. Also Ostantarktis, da die Gegend, wo der Lake Vostok liegt, da ist es sogar etwas kälter geworden, aber diese antarktische Halbinsel, also dieser Wurmfortsatz, wenn Sie so wollen, auf der Landkarte, der Richtung Feuerland hinzeigt, da ist die Temperatur im Schnitt um 3 Grad wärmer geworden. Und das ist extrem viel. Also da geht es wirklich am schnellsten. Und man sieht da ganz stark diese Geländeveränderung. Also auch wenn man viel mit Kapitänen spricht von diesen Kreuzschiffen, die jetzt schon seit 30 Jahren da runterfahren, also gibt es ganz andere Landschaften wieder, wo sich Buchten auftun, die einfach früher vereist waren. Oder das, man sieht ja, dass sich Pinguine darauf einstellen, auch von ihrer Generationszeit her, wann sie ihr Federkleid verlieren, also wann sie sich mausern.
Moment, bitte das Mikrofon, ganz wichtig. Sonst wissen wir nie, was die Frage war.
Ist das durch die Schrägstellung der Erdachse gegenüber der Umdrehung, also gegenüber der Ebene der Erdumlaufbahn, um die Sonne zu erklären, dass im Bereich der Antarktis die Abschmelzung des Eises massiver ist als in der Arktis und ist, also kennen Sie auch die Theorie eines Klimaforschers, dass die Auswirkung dieses Temperaturanstieges vielleicht überschätzt wird, weil sich durch das Abschmelzen dann die Wassermassen auch verlagern und dadurch verschiedene Anziehungskräfte, also Gravitationskräfte entstehen, die das Ganze vielleicht nicht so schlimm machen?
Ja, da gibt es schon verschiedene Meinungen. Also es gibt ganz bekannten Glaziologen aus Innsbruck, der sagt, das ist eigentlich immer schon da gewesen. Also man hat Lerchen, bitte? Der Batzl, genau. Der hat gesagt, man hat Lerchenbäume gefunden in den Gletschern. Also die Baumgrenze war mal sehr viel weiter oben. Es hat immer diese Zyklen gegeben. Jetzt ist es nur sehr viel enger. Und also ich tue mir ein bisschen schwer, da wirklich klimarelevant oder meteorologisch was zu sagen, weil ich da einfach zu wenig verstehe davon. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass die Antarktis sehr hoch ist als Kontinent. Also es liegt ja, der Großteil ist ja auf 3000 Meter. Die antarktische Halbinsel ist auf Meereshöhe und daher betrifft es auch natürlich sehr viel mehr als beim Südpol zum Beispiel. Das ist ja, das vergisst man immer, dass der Pol auf über 3000 Meter ist. Beziehungsweise die Arktis ist im Prinzip auf Meereshöhe. Also das ist schon auch noch ein Einfluss.
Da hinten haben wir noch eine Frage, die war schon länger daher.
Können Sie noch den Ablauf so einer Expedition beschreiben? Wie viele Leute waren da runter und was war das Equipment mit und so? Oder ist das internationales Team oder nur von Innsbruck gesteuert?
Nein, leider nicht von Innsbruck gesteuert, weil einfach österreichweit das ganze Budget dazu fehlt. Also ich bin eigentlich angewiesen auf Kooperationen, internationale Kooperationen. und dann manchmal ein bisschen Flexibilität. Also auf der Explorer habe ich angeheuert, praktisch als Küchenmädel. Habe Kartoffel geschält unter Deck und habe $25 gezahlt am Deck, am Tag, dass ich da mitfahren kann.
Als Habilitierte oder als Studentin?
Nein, da war ich erst promoviert. Aber das war mir auch wurscht gewesen als Habilitierte. Also ich wollte einfach dorthin und es ist nicht leistbar für einen Normalsterblichen. Also wenn man wirklich hinfliegt mit der Expedition, wenn man das selber bezahlen müsste, kostet es $50,000. Das ist einfach außer Diskussion. Okay. Und der Ablauf ist ganz verschieden. Also je nachdem, mit wem man mitfährt. Ob man jetzt auf einer russischen Station ist, ist es vielleicht eher ein bisschen kryptischer. Das Team ist international, ist Engländer, Amerikaner, Russen. Wir sind zwischen 3 Leute und 12 Leute bisher gewesen. Hauptsächlich Männer. Man schlaft im Zelt über Monate. Also man hat sehr viel körperliche Arbeit. Wir haben gerade vorhin an der Bar gesprochen, man braucht 5000 Kalorien am Tag. Also man isst viel, oft. Man braucht einfach die Energie auch schon über Nacht. Es ist einfach ganz ein anderer Tagesablauf.
Gut. Eine letzte Frage bitte. Achso, zwei. Fangen wir
Nur ergänzend jetzt da dazu, wie gehen Sie mit der Kälte um? Sie waren ja im Frühjahr oder im Sommer unten, haben Sie gesagt, ja. Im antarktischen Sommer. Wie kalt war es und wie gehen Sie mit der Kälte um? Wenn ich dran denke, wie mich leicht friert, denke ich mir, wie ist das? Wie ist man da anzunehmen? Spürt man es so, weil es ja so trocken ist?
Ja.
Schon, gell?
Nein, also, man spürt es schon. Also die erste Expedition haben wir gedacht, nie wieder. Aha. Und irgendwann frisst es an. Also man muss fast. Und das ist irgendwie so ein solidarisches Frieren oder man lernt einfach ein bisschen besser damit umgehen. Oder weil dadurch ein Alltag bei uns daheim, weil wir auch beruflich viel im Hochgebirge sind, über die ganze Jahreszeit, man muss sich halt gut einpacken. Und wenn man umsudert, bringt es sowieso nichts.
Aber im Zelt, kann man sich dann im Zelt überhaupt aufwärmen?
Nein, man geht so schlafen, wenn man halt untertags arbeitet. Zieht sich maximal die Schuhe aus. Mhm. Aber man denkt sich da nichts mehr dabei.
Und wie lange waren Sie dann dort in der Kälte?
Das längste war jetzt eh nur 3 Monate.
3 Monate?
Ja. Danke. Aber man kann sich ganz gut arrangieren und gerade vorhin gesagt, das ist wie so eine Hirndiät, weil das ganze kleine Fusselzeug, was uns da oft so belastet oder ablenkt, das fällt einfach weg und das tut einfach gut. Man konzentriert sich einfach auf ganz wenig Dinge.
Und nur ganz kurz, was Sie gearbeitet haben Sie da vorher einreichen müssen oder haben Sie da gesagt, das und das will ich machen oder haben Sie das dann selbstständig dort machen können, weil Sie ja in einem Team waren, aber alleine, was ist, wie Sie das erste Mal dort waren, wie Sie gesagt haben, wie Sie da angeheuert haben. Haben Sie da schon gewusst, was Sie machen oder wollten Sie es nur mal anschauen?
Nein, das war schon ein Forschungsauftrag, den ich mir da vorgenommen habe. Mhm. Man muss schon einreichen, beziehungsweise dann auch bei den Leuten vorsprechen, die eventuell einen Platz hätten, oder wie es beim ersten Mal der Fall war, dass einfach jemand wirklich gesagt hat, das, was du machst, kann die brauchen, mag ich mitfahren, so auf die Art. So ist dann passiert.
So, eine letzte Frage bitte.
Mich hätte nur kurz interessiert, was mit Ihnen als Mensch macht, wenn man sich beschäftigt mit Themen wie Superzeitlupe, 150 Millionen Jahre, und auch diesen ganzen ethischen Themen, die Sie angesprochen haben, wie weit darf ich als Mensch, als Wissenschaftlerin, als Forscher gehen, was für Ihnen da so nach den bisherigen Jahren der Beschäftigung damit das war, was mit Ihnen als Mensch gemacht hat?
Sie meinen jetzt, was menschlich geblieben ist?
Ob man so oder raus irgendwelche persönlichen
Zusammenhänge? Ja, schon. Also das, für mich war das eine irrsinnig gute Lebensschule, weil man wirklich gut im Team arbeiten muss. Also das hat mir eigentlich am meisten gebracht, dass man sehr viel zurückstecken kann, dass man über viele Grenzen gehen kann, die man sonst im Alltag sich nicht vorstellen kann, dass man das tut. Aber es funktioniert nur so. und dass man einfach ein bisschen leidensfähiger wird, beziehungsweise sich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen kann. Weil es, man geht mit dem Plan A hin und fährt mit dem Plan Z wieder zurück. Es geht nicht nach Plan. Es sind zu viele Unbekannte, die man da berücksichtigen muss. Und das bringt einen als Mensch, also mir persönlich zumindest, zu viel.
Die Antarktis als Lebensschule sozusagen.
Ja, schon ein bisschen. Entweder man liebt es oder man hasst
es. Ja, ich sehe, sie lieben es und haben da das Bedürfnis, wieder hinzufahren. Hört man zumindest da heraus. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Kommen, für die interessante Diskussion, natürlich auch dem Auditorium. Noch kurz ein Hinweis auf die nächsten Veranstaltungen hier im Kepler Salon. Heute in einer Woche, am 11. Februar, ist Franz Leidenmüller zu Gast bei Dominika Meindl und es geht um die Frage, wie weit reicht Europa. Franz Leidenmüller ist Professor für Europa und Völkerrecht an der JKU. Eine Woche darauf, 18. Februar, ist Semesterferien, da ist keine Veranstaltung hier. Aber am Montag, 25. Februar, ein Linzer Wahrzeichen, die Eisenbahnbrücke. Lorenz Potocznik ist zu Gast und wird über dieses aktuelle Thema sprechen. Wenn Sie sonst Informationen zum Kepler Salon suchen, Sie finden ihn im Internet. Es gibt eine Gästeliste, ein Gästebuch hinten auf dem Tisch, in das Sie sich bitte eintragen. Sie können dort auch ein Quartalsprogramm, das Ihnen per Post zugestellt wird, bestellen oder den 14-tägigen Newsletter. Ich möchte darauf hinweisen, es gibt auch den Verein der Freunde des Kepler Salons, die den Kepler Salon unterstützen. Dieser Verein freut sich immer über Mitglieder. Auch dazu liegen Anmeldeformulare da hinten auf, genauso wie im Internet. So, das war der offizielle Teil. Es beginnt das inoffizielle. Vielleicht bleiben Sie noch ein bisschen. Die Gastronomie Keinzel wird weiter gut betreuen bis 22 Uhr. Dann schließt der Salon. Danke fürs Kommen. Thank you.